Bevor wir die Inputs von Carsten hören werden, hat Ute uns einen Bericht mitgebracht, den sie mit uns teilen möchte. Und dann möchte ich Ute doch einmal gerne nach vorne bitten.
Hallo, mein Name habt ihr ja schon gehört, Ute. Ich möchte euch eine Erfahrung erzählen, die ihr wahrscheinlich gar nicht richtig glauben könnt. Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, ich bin immer gerne unter Menschen und ich war das auch immer und ich werde das vielleicht auch immer sein. Aber zu Hause, wenn ich alleine war, mein Mann irgendwo auf einer Konferenz war, meine Kinder nicht da waren, ich fühlte mich total verlassen, einsam. Ich konnte überhaupt nicht alleine sein, habe ich eine Freundin angerufen. Können wir uns treffen? Nee, ich habe das und das vor. Habe jemand anders angerufen. In der Gemeinde war auch nichts los. Ich fühlte mich so einsam, so verlassen von allem. Ja? Und manchmal habe ich in der Gemeinde gesessen und habe mich echt gefühlt, als wäre da so wie so ein ich sage dazu immer, also wie so ein Haus über mir oder so ein Boot. Ich wäre in so einem Boot gefangen. Manchmal habe ich auch das Gefühl gehabt, ich bin wie so ein U-Boot abgetaucht. So, ich beobachte das mal so aus der Ferne, aber es kam überhaupt nicht mehr an mein Herz heran. Und ich habe immer gedacht, Herr, ich habe dich doch lieb. Ich kenne dich von Kindesbeinen an. Ich weiß doch, wie du bist. Warum ist dieses Gefühl jetzt so komisch in mir? Und das ging so eine ganze Zeit lang so. Und ich fühlte mich so nicht gesehen oder auch nicht irgendwie, ich kam da auch nicht alleine heraus. Und dann ist mein Mann, der ist als erstes auf die Vaterherzkonferenzen gefahren, hat aber auch einen Hintergrund, der macht so gerne CD-Aufnahmen und der kam immer wieder so verändert nach Hause. So, jedes Mal habe ich gedacht, was ist mit dem passiert? Ne, so, der ist so ein bisschen anders. Und dann war die Gelegenheit gewesen, 2009 in Köln-Porz war ein Vaterherz-Seminar über 3 Tage und eine Freundin von mir sagte, komm Ute, wir fahren dahin. Ich sage, ja, machen wir. Und dann kamen wir dahin und dann habe ich da gesessen und dann dachte ich mir, so viele Menschen, ich kenne die alle gar nicht, was soll ich denn eigentlich hier? Und irgendwie, und dann war so eine Gelegenheit, wo es ganz still war. Ganz still. Ich hatte irgendwie auch gar nicht mehr so den richtigen Zugang zu Gott, weil ich mich so einsam fühlte, so alleine gelassen fühlte mit meinen Sorgen, mit meinen Problemen, was so alles so im Leben eigentlich so passieren kann. Ne? Mal ist das in der Ehe nicht ganz so optimal, mal ist es mit den Kindern irgendetwas oder man hat noch gar keinen Partner oder man hat noch keine Kinder oder Arbeitsnot. Ne? So, ihr kennt das ja, ihr wisst ja ganz genau, wovon ich spreche. Und dann saß ich da und dann war so ein Moment der Stille. Da lief auch so eine CD ab, so mit so ruhiger Musik. Und man sollte sich einen Zettel nehmen und einen Stift und dann da sitzen und was aufschreiben, was man von Gott hört. Und dann ist Gott mir so begegnet, wie ich ihn in den Jahren, die ich schon gläubig war vorher, noch nie begegnet bin. So tief in mein Herz hineingesprochen. Und er sagt zu mir, ich sehe deine Tränen, ich sehe deine Verletzungen und ich sehe deinen Schmerz. Und das hat so zu mir gesprochen. Da habe ich gedacht, Herr, du siehst das alles, hilf mir da heraus. Und dann habe ich gesagt, so, wo ist die nächste Konferenz? Ich möchte mehr davon erfahren. Ich möchte das wissen. Ich möchte, wie tief kann das gehen? Und dann habe ich meinen Gott kennengelernt, nicht nur als einen Jahweh, ich bin da, ja, oder ich bin, der ich sein werde, ja, so wie man das so von früher her kennt, sondern ich habe ihn so kennengelernt wie einen Gott, der für mich ist, für mich ganz persönlich, in meine Not hinein. Und eine Sache möchte ich euch noch erzählen, dann war ich auf einer Konferenz und da waren Leute, die kannte ich wirklich nicht und die kannten mich nicht, die kannten mich absolut nicht. Und ich bin im Kindergarten, arbeite ich als Erzieherin. Und ich habe den Kindern immer beim Schaukeln gesagt, bis in den Himmel. Und da stehe ich da vorne, die segnen mich und beten für mich. Und da sagt die eine, und Gott schaukelt dich so an, bis in den Himmel. Und seitdem denke ich immer, mein Heiland, der sieht mich wirklich in jeder Situation. Das wusste niemand. Aber in jeglicher Situation, in der ich stehe, in meiner Einsamkeit ist er mir begegnet. Er hat mich da rausgeholt. Ich bin jetzt frei davon. Ich habe etliche Schritte dahin gehen müssen. Aber Da ist Heilung passiert in meinem Herzen. So wunderbare Heilung. Und jetzt, ich kann es euch sagen, ich genieße es zu Hause, alleine zu sein. Da einfach nur zu sitzen. Manchmal habe ich eine Musik an, manchmal habe ich ein Buch. Manchmal gucke ich einfach nur, ich habe einen wunderschönen Garten, gucke ich einfach raus und gucke, was die Vögel machen und die Eichhörnchen. Begegne meinem Gott in jeglicher Art und Weise. Und das ist es, was der Vater mit mir gemacht hat. Und die frohe Botschaft lautet, er kann es auch mit jedem von euch tun. Amen.
Vielen, vielen Dank, Ute.
Guten Morgen. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Carsten Schiemann, ich komme aus Berlin. Ich komme sogar aus einer MV-Gemeinde aus Berlin, Spandau. Ich habe den Christoph Schumacher, den habe ich getraut. Ich denke, einige von Ihnen kennen den noch. Oder darf ich einfach du sagen? Ja? Okay. Ja, und ich bin zusammen mit Dieter und Ute und vielen anderen in einer Bewegung drin, die nennt sich Vaterherz bewegt. Das ist ein Verein. Wir sind zusammengekommen über Jahre und haben einfach etwas entdeckt, dass Gott Vater ist. Vielleicht sagst du, ja klar, Vater unser bete ich auch, kenne ich, ne? Das ist gar kein Thema. Aber Vater unser, wenn ich das Wort Vater sage, dann gehen bei den Ersten schon die Klappen runter. Ne? Vater? Ja, Erzeuger vielleicht, Alter. Oder der sich vom Acker gemacht hat. Oder der zwar da war, aber nie was gesagt hat. Der mich eigentlich hätte loben sollen und nicht gelobt hat. Der mir eigentlich Vorbild sein sollte und ich muss ehrlich sagen, also viele Sachen kann ich gar nicht so übernehmen, weil die finde ich gar nicht so vorbildlich. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, ich habe einen super Papa gehabt, ich habe gar kein Problem. Gott, Vater, irgendwo weit weg, ja, ne? Der du bist im Himmel. Ne? Himmel, ich muss euch sagen, Himmel ist hier. Weil das Reich Gottes ist hier. Und Himmel können wir jetzt sagen, okay, das ist das Firmament oder wir leben alle unter demselben Himmel und haben vielleicht nicht alle den gleichen Horizont. Aber wisst ihr, wo Gott da ist er in seiner ganzen Fülle da. Das Reich Gottes da. Und das erkläre ich hier auch heute, das Reich Gottes hier. Wir haben Zugang zum Himmel. Wir können da hineingehen und wir können unserem Vater begegnen. Aber für viele ist es echt so eine Sache, ja, Vater. Einige vermute ich mal, ihr seid selber Väter. Und Vater sein ist gar nicht so einfach, ne? Weil letztlich unsere Väter oder auch unsere Mütter, die sind auch nur Kinder von Vätern und Müttern, die auch Kinder waren. Und jeder hat so sein Paket mitgebracht, seine Identität mitbekommen. Und Identität ist heute auch mein Thema. Das hat ganz viel mit dem Vater zu tun. Wenn ich euch über meine Identität sagen möchte, dann kann ich euch ein Zertifikat hier geben. Damit kann ich mich ausweisen. Das ist mein Personalausweis, mein ganz persönlicher. Da steht mein Name, mein Nachname, mein Geburtsdatum, meine Staatsangehörigkeit, wann ich geboren bin und wann ich ablaufe. Nee. Wann der Ausweis abläuft. Und Identität fängt ja im Leben so an. Ne? Du wirst geboren, zack, hast du die Urkunde. Deine erste Urkunde ist die Geburtsurkunde. Da bist du vielleicht 2 Tage alt, da ist schon der erste Stempel drauf. Ja, und dann wird ganz viel, dann kommen die ganzen Verwandten und Freunde. Oh, guck mal, ganz die Mama, ganz der Papa. Und dann fängt es an, dann wird mein Leben geprägt. Im Idealfall prägen Mama und Papa. Dann kommen Geschwister dazu. Dann kommen Leute wie die Kindergartentante oder vom Krabbelclub oder vom Kindergottesdienst. Das sind alles Menschen, die irgendwie eine Prägung haben oder eine Prägung geben. Und die machen letztlich unsere Persönlichkeit. Die bilden unsere Werte, die wir irgendwann übernehmen. Und irgendwann bist du der Mensch, der du heute bist. Mit allen Prägungen, mit allen Verprägungen, mit allen Leuten, die du geliebt hast, mit allen Leuten, die du überhaupt nicht magst. Gibt es dann diesen Sportlehrer, der einen immer ans Reck ranhaben wollte und man ist da regelrecht verreckt oder wie auch immer. Oder da sind dann die Leute, die einem das Leben schwer gemacht haben in der Ausbildung. Also sie haben alle irgendwo eine Prägung hinterlassen. Und jetzt komme ich hier aus Berlin und sage, hey, ihr seid wunderbar gemacht. Und das sage ich nicht, weil ich euch alle in- und auswendig kenne, sondern weil ich weiß, dass ein Vater im Himmel, der ist Schöpfer. Du hast das so toll heute angefangen, mit den Kindern jetzt zu sagen, ja, wer hat die Welt gemacht? Wer hat den Papa gemacht? Wer hat mich gemacht? Wisst ihr, unsere Identität hat nicht erst angefangen, als du auf der Welt warst. Ich glaube, jeder von uns ist ein Gedanke Gottes. Ich glaube, dass Gott so in sein Herz gegriffen hat und hat gesagt, hey, das wird Matthias. Matthias kenne ich zufällig, der hat sich mir vorgestellt und hat gesagt, ja, und ich werde ihn auf die Erde kommen lassen. Und ich werde dafür sorgen, dass das, was ich mit Matthias vorhabe, ich nehme dich jetzt einfach mal als Beispiel, dass das in Existenz kommt. Und zack, haben die Eltern zusammen geschlafen und knack. Ja, manchmal nicht nur zack, ja, ich weiß, jeder, da will ich jetzt, Sexualität ist jetzt heute nicht mein Thema, aber ich finde gut, wenn Sexualität in einem geschützten Rahmen einer Ehe stattfindet. So viel, so jetzt. Und dann heißt es, du hast mich schon gesehen, als ich noch nicht bereitet war. Du hast mich im Mutterleib bereitet. Im Psalm 139 heißt es, dass wir geliebt waren. Und noch mehr, dass alle Tage, die noch kommen werden, in ein Buch geschrieben sind. Und weißt du, der Papa weiß sogar, wie es ausgeht. Vielleicht bist du gerade in dieser Woche irgendwie richtig in der Klemme gewesen oder merkst, hey, die letzten Monate, ich mache hier eigentlich Sachen, die ich gar nicht so richtig machen will. Das war gar nicht so mein Plan A. Ich glaube, die halten noch die. Ja. Und wir sind geschaffen worden zur Intimität, zur Beziehung. Vielleicht hast du die Ute heute gehört, die sagt, Mensch, lange habe ich darunter zu kämpfen gehabt mit Einsamkeit. Aber Einsamkeit ist nicht eine Sache, die man einfach so abschüttelt. Sondern Einsamkeit heißt, ich suche ein Gegenüber. Ich suche eine Familie, ich suche eine Zugehörigkeit. Ich suche einen Platz, wo ich dazugehören darf. Und Gott hat sich das so vorgestellt, dass du in eine Familie hineingeboren bist. Deine Ursprungsfamilie, egal jetzt mal, wie du sie bewerten würdest, das steht uns auch gar nicht so zu. Aber Gott hat es zugelassen, dass du in diesem Landstrich aufgewachsen bist, dass du hier in Hamburg groß geworden bist oder weiß ich, wo du hergekommen bist, dass das soziale Niveau in eurer Familie so war. Das ist alles kein Zufall. Auch wenn du sagst, hey, ich hätte es besser haben können oder ich würde mich immer noch so gerne vergleichen und die hatten es so einfach, die sind so einfach durchs Leben spaziert und ich musste mir das richtig hart erarbeiten oder Dinge erkämpfen. Ich war in Mathe nicht so gut wie mein Nachbar. Aber du bist ein Gedanke Gottes. Ich möchte einen kleinen Videoclip jetzt einspielen lassen, der so ein bisschen deutlich macht, dass wir als Gegenüber geschaffen wurden. Letztlich möchte jeder Intimität. Intimität braucht Vertrauen. Ich weiß nicht, was so euer erster Slogan, doch, ich weiß es. Wisst ihr das, was euer erster Slogan ist als Gemeinde, so euer Motto, euer Leitsatz? Steht da hinten. Gottes Liebe vertrauen. Dafür seid ihr hier. Und Vertrauen heißt auch Intimität. Intimität würde ich nicht auf Sexualität reduzieren. Intimität kann auch einfach sagen, ich kenne dich. Im Biblischen gibt es dieses eine Wort, Yada, das ist im Hebräischen. Das heißt, und Abraham erkannte seine Frau Eva. Aber Intimität heißt auch, wenn du weinst, weine ich mit, weil ich nachempfinden kann, weil ich nachfühlen kann. Intimität heißt auch, ich vertraue dir. Wenn du mir sagst, das ist so und ich kann es nicht verstehen, aber ich möchte dir vertrauen. Und das Schöne ist bei Gott, dass er uns kennt, wirklich kennt und auch wirklich versteht. In Hebräer 4, Vers 15, 16 heißt es, dass Jesus mitleiden kann in aller unserer Versuchung. Er wurde genauso versucht wie wir. Er wurde in jedem Part, kann er uns nachempfinden. Und Jesus ist der perfekte Repräsentant des Vaters. Und er möchte Beziehung zu uns Menschen. Es war jetzt nicht nur so, dass Jesus so vom Vater geschickt wurde, so jetzt regel das mal mit der Sünde, dann kann ich wieder Gemeinschaft haben. Sondern würde es für uns nur noch sein, okay, dann nehmen wir Jesus so als wie in Automaten so ein Gebet rein. Wir sind frei von Sünde und machen weiter unser Ding. Das ist genauso wie Vorhofschristen, wie Menschen, die einfach nur sagen, okay, ich muss sehen, dass mein Leben jetzt wieder, meine Hypotheken wieder weg sind, meine Schuld, das wieder vergeben ist. Aber das ist einfach zu kurz gegriffen. Dann brauchst du keinen Vater. Dann kannst du alles alleine machen und hast dann noch Jesus als den Sündenbock, der dann für deine Schuld irgendwie gerade steht. Du nimmst dann dir so eine billige Gnade mit. Nein, ich sage das nicht kleinmachend. Aber es wäre doch schade, wenn wir die Beziehung verpassen und nur so praktisch das, was ich nicht tun kann, das macht Gott, aber den Rest mache ich doch alleine. Hey, du kannst eine Karriere super alleine durchziehen. Mal fällst du hin, mal stehst du auf und irgendwann sorgst du dafür mit allen Ellbogen und Tricks, dass du dann doch weiterkommst und kannst dann zum Schluss sagen, Mensch, war doch einigermaßen gesegnet. Aber dann musst du auch alleine kämpfen, wenn es mal nicht so geht. Dann entscheidest du dich auch für diesen Alleineweg. Und selbst als Christ kann ich sagen, ja, ich nehme Gott nur so als Notnagel. Aber gerade auch, wenn es uns gut geht, dann ist der Vater da. Er hat so eine Kapazität, sich mit dir zu freuen. Jesus hat uns den Vater gezeigt. Jesus hat uns in ganz vielen Bibelstellen, gerade in den Evangelien haben wir es gesehen, dass er uns das Herz vom Vater offenbart. Und es ist sogar so, dass er sein Herz gezeigt hat, damals am Kreuz. Er ist nicht nur um der Schuld am Kreuz gestorben, nur damit wir Vergebung haben können. Ja, auch. Aber er ist auch gestorben zu sagen, ich liebe euch so sehr. Das heißt in Römer 5, Vers 8, als wir noch Sünder waren, gab Jesus sein Leben aus Liebe zu uns. Und er hat an dich gedacht, als er vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen ist. Aber nicht nur, dass du so gerade mal eben durchkommst, Und ich muss euch sagen, die letzte Bank im Himmel, da spekulieren so viele drauf. So nach dem Motto, wenn ich einmal alt bin, dann werde ich mich doch noch zu Jesus bekehren und dann irgendwann klappt das. Ich würde lieber in die Nähe, in die Arme des Vaters laufen wollen. Aber dazu brauche ich eine Beziehung. Das kann ich nicht ohne Beziehung machen. Und wenn wir uns zu Jesus bekehren oder umkehren von unserem eigenen Leben, dann machen wir eine Hinwendung zu Gott. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Hey, wenn du nur einen guten Weg gehen willst, dann geh einen guten Weg. Aber der Weg ist eigentlich zu einem Ziel hin. Und zwar ist es da, zurück in die Beziehung zum Vater, zurück in die Familie Gottes. Und irgendwo hat jeder so ein, in uns so ein Peilsender, so, wo wir merken, hey, eigentlich meine Identität ist doch eigentlich viel größer, als nur hier irgendwie ein Mensch zu sein, als irgendeine Lücke zu füllen, sondern ich bin geschaffen für Beziehung. Ich würde jetzt gerne mal die erste Folie haben von der Präsentation. Wenn ich Ja sage zu einem Gott, dann geschieht etwas Neues. Ich habe neues Leben. Der Vater und Jesus ziehen mein Herz ein. Der Heilige Geist kommt und konfirmiert es. Niemand kann zu Jesus kommen, es sei denn, der Heilige Geist offenbart Jesus überhaupt. Sonst würden wir gar nicht sitzen. Sonst wären wir echt die, hätten wir lieber auf dem Marathon laufen können heute Morgen. Aber wir haben etwas entdeckt, etwas, was in unserem Herzen Widerhall gefunden hat, weil wir das brauchen. Und in Römer 8, 14 bis 16 steht, welche der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Ich glaube, hat keiner ein Problem, sich zu identifizieren als Gottes Kinder. Aber da steckt eine Menge Wahrheit drin. So oft fühlen wir uns trotzdem geknechtet. Du kannst in der Gemeinde echt zum Knecht werden. Du musst zur Bibelstunde gehen, du musst dahin sein, im Hauskreis sein, du sollst einen Putzdienst mitmachen und dann sollst du Kinder schminken jetzt noch ein paar Wochen. Und ich sage nicht, dass es nicht seinen Wert hat, ne? Aber wenn das aus einer Haltung kommt, ich muss, dann wäre ich immer kleiner. Und das ist ein knechtischer Geist. Und letztlich fange ich an, mich zu fürchten. Wenn ich das nicht mache, dann steige ich ab hier in der Gemeindehierarchie oder so. Oder wenn ich das nicht mache, dann habe ich Verdammnisgefühle vor Gott. Aber einen kindlichen Geist zu empfangen, heißt in Beziehung treten. Durch den dürfen wir rufen, aber lieber Vater. Jesus hat das öfters gemacht. Aber, lieber Papa, heißt das auf Aramäisch. Und der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich möchte das mal etwas deutlicher machen. Wir haben jetzt noch 3 Folien. Können wir die nächste haben? Was ist der Unterschied zwischen einem Kind und einem Waisen? Wir haben das heute im zweiten Lied, das du uns von Waisenschaft in Kindschaft hineingeführt hast. Ein Weise hat irgendwie kein Zuhause. Es ist traurig, aber oftmals fühlt man sich manchmal auch so in Gemeinden nicht richtig zu Hause, nicht richtig verstanden. Und vielleicht hat das auch etwas mit deiner Vergangenheit zu tun, dass du immer alleine kämpfen musstest. Dass du viel mit Einsamkeit zu kämpfen hast, dass du schutzlos bist. Das ganz großes Misstrauen ist an alles, selbst was der aus Berlin heute Morgen hier erzählt. Du fühlst dich immer schutzlos. Du musst immer sehen, irgendwie, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu kurz komme. Weil ich habe es zu Hause nie erlebt, dass mein Vater mich versorgt hat oder dass in meinem Elternhaus das da war oder dass ich das Geschenk bekommen habe, was wirklich zu mir passt, was mir wirklich gefällt. Als Sohn, als Tochter habe ich eine Familie. Da gehöre ich hinein. Und ich glaube, das, was ihr hier in Gemeinschaft baut, das hat Qualität von Familie. Da darf ich sein, da darf ich mal schlechte Laune haben. Da darf ich auch mal komisch sein. Gut, vielleicht, wenn du immer komisch bist, ist vielleicht überdenkenswert. Aber ich darf auch mal einen Tag haben, wenn der HSV mal wieder verliert, dass ich nicht so toll drauf bin oder so. Aber ich habe Geborgenheit, ich habe eine Zugehörigkeit. Geborgenheit ist ein Wort, was es in vielen Sprachen überhaupt nicht gibt. Aber Geborgenheit, wir wissen ganz genau, wenn ich da zu Hause bin, dann kann ich wirklich so sein. Dann kommt keiner und sagt hier, Beine vom Tisch. Sondern da darf ich wirklich erstmal sein, ich darf erstmal ankommen. Ich habe einen Schutz und ich habe ein Vertrauen. Und es ist gut, dass es Leiterschaft gibt, auch in Gemeinde, dass ich unter einem Schutz stehen kann. Natürlich, der größte Schutz kommt vom Vater selber. Nächste Folie. Dann hat das ganz viel mit meinem Selbstwert zu tun. Wenn ich einen kranken Selbstwert habe, dann muss ich immer stark sein und oft ist es aus Angst motiviert. Ein gesunder Selbstwert, ich kann so sein, wie ich bin. Ich kann schwach sein. Ich kann sagen, hey, ich kann nicht alles am Computer. Ich brauche Hilfe, aber im Hauskreis ist einer, der ist ein richtiger, der kann mir da helfen. Ich muss es nicht alles selber schaffen. Ich muss nicht eine Maske oder eine Mauer hochfahren, um mich selber zu schützen. Ich kann ermutigen und muss nicht kritisieren, damit ich selber nicht schlechter dastehe. Ich kann dem anderen sagen, hey, das machst du wirklich super. Ich würde das auch gern, aber ich schätze das, wie du das machst. Du bist so einzigartig. Ich übrigens auch. Manche Sachen, ich denke mal so, ich bin jetzt fast 25 Jahre verheiratet, da lernt man sich so ein bisschen kennen. Da lernt man so seine Unterschiedlichkeiten, seine Vielfalt kennen. Und manchmal kann das sogar richtig nervig sein. Aber wenn ich anfange, den anderen nur noch zu kritisieren, dann merke ich einfach, das ist echt waisenhaft. Das heißt also, dass mein Selbstwert gar nicht gesättigt ist von Gott. Weil ich habe doch keinen perfekten Menschen geheiratet. Und ich bin ja auch nicht perfekt. Was ein Glück. Ne? Und wenn ich genug Liebe von Gott habe, dann kann ich auch andere Menschen lieben, andere Menschen stehen lassen, kann konstruktive Kritik üben und muss nicht vernichten oder klein machen, um selber irgendwo meinen Stand zu halten. Ich kann dienen. Ich suche Einheit, nicht Fraktion. Fraktion ist immer, dass du irgendwie die Mehrheit haben willst, dass du irgendwie sicherstellen willst, dass meine Sachen durchkommen. Dass die Denkweise, die ich habe, das ist die einzig richtige. Es gibt sogar in Gemeinden, dass Leute da so herrschsüchtig sind und sagen, ja, also nur so, wie ich Gott verstehe. Hey, es ist viel wichtiger, dass Gott uns versteht, als dass wir Gott verstehen. Also ich verstehe Gott nicht in allen Punkten. Ich bin immer noch so ganz schön auf dem Weg. Ich merke so viele Sachen, die verstehe ich nicht. Gott, warum lässt du das zu? Aber mein Grundvertrauen, das wächst immer mehr. Weil ich weiß, er ist der Vater und ich bin das Kind. Er sorgt für mich. Und ich kann Verantwortung übernehmen und will nicht nur Kontrolle übernehmen. Ich glaube, ihr kennt den Unterschied ziemlich genau, wenn jemand wirklich Verantwortung übernimmt oder wenn jemand nur sagt, naja, nur bis hierhin und nicht weiter. Kontrolle macht einsam. Weil du immer die Draufsicht haben willst oder immer die Hand drauf haben willst. Die Leute dürfen nicht an dir vorbeiwachsen. Wie schade. Stell mir vor, ich habe jetzt 3 Kinder und die dürften nicht so werden, wie sie sind. Weil ich immer sage, naja, solange ich das alles kontrollieren kann, ist alles gut. Aber wie ihr macht Sachen, die ich vielleicht noch nicht so kenne. Meine Kinder haben mich mit einer ganzen Menge Kreativität schon oft überrascht. Aber ich habe die Chance zu sagen, nein, ich ziehe die Grenze. In manchem ist es wichtig, eine Grenze zu ziehen. Es gibt gesunde Grenzen. Aber wenn ich anfange, meine Kinder zu kontrollieren oder hinterher zu spionieren oder so, dann werden sie sich nicht in die Freiheit entwickeln lassen. Und eine Beziehung in Kontrolle geführt, wird immer irgendwo im Chaos enden. Weil irgendwann muss man ausbrechen aus dieser Kontrolle. Und Kontrolle schafft letztlich auch eine Distanz. Man bleibt in den Bereichen, wo man sich sicher fühlt, aber man kann sich nicht hingeben. Und dadurch entsteht auch keine Nähe. Und die letzte Folie, da gibt es auch noch Herzenshaltung. Wenn ich weiß, ich bin geliebt, ich bin Erbe, ich bin Kind, dann kann ich freigebig geben. Da muss ich nicht aufpassen, dass ich nicht zu kurz komme. Dann kann ich leben in der Identität, ich bin geliebt. Und ich bin geliebt heißt, egal was passiert, Papa ist in Kontrolle und ich brauch das nicht sein. Ich muss nicht alles kontrollieren. Ich bin auf Gott zentriert. Wenn ich in so einem Waisengeist lebe, dann bin ich auf Menschen zentriert. Dann gucke ich, hey, was kommt an bei den Leuten? Dann spreche ich den Leuten nach dem Mund. Dann hole ich mir die Bestätigung durch Leistung. Seht her, was ich alles kann, was ich mache. Und die Aufmerksamkeit wird dann eher auf mich gestellt. Oder ich suche mir die Leute, dass ich gut dastehe, dass ich eher der Spaßmacher bin, als der auch sagt, nee, also so nicht. Und was auch noch ganz schwierig ist, wenn ich in so einem Waisengeist lebe, dann versuche ich immer mit Regeln zu arbeiten. Dann bin ich immer in dieser richtig-falsch-Ebene. Und das haben schon Adam und Eva leider ausprobiert. So der Baum der Erkenntnis, was richtig ist und was falsch ist. Ich sage euch, es gibt einen zweiten Baum im Paradies. Das ist der Baum des Lebens. Was dient zum Leben, was nicht? Und wer ist der Fürst des Lebens? Jesus. Und wer ist der Spender des Lebens? Wer ist unser Schöpfer? Das ist der Vater. Und wenn ich mich daran orientiere, dann habe ich meinen inneren Frieden bei ihm. Wenn ich weiß, hey, alles ist gut. Vater ist im Haus, Vater ist in Kontrolle. Dann kann ich durch Frieden geleitet sein. Wenn ich in diesem Waisengeist bin, dann bin ich meist durch Furcht geleitet. Dann habe ich Angst. Selbst mein Gottesbild vom Vater ist dann eher so wie die Politesse, die nur wartet, wann du einen Fehler machst. Zack, hast du dein Ticket. Oder er ist der strenge Richter. Gott ist Richter. Aber ich glaube, dass Gott eher Richter in dem Sinne ist, dass er uns zurechtbringen möchte. Er ist nicht auf Strafe aus, sondern er möchte, dass wir zurechtgebracht werden. Weißt du, wenn eine Klopperei auf der Schule, zack, einer hat eins auf die Nase bekommen, dann ist er nicht darauf aus, den, der geschlagen hat, zu verurteilen, sondern ist er eher darauf, diese Nase wieder zu richten, zurechtzubringen, dass das Opfer wiederhergestellt wird. Klar, jeder wird sich eines Tages verantworten müssen vor Gott. Aber wenn ich immer in dieser Angst lebe, habe ich alles richtig gemacht? Wisst ihr, Kinder haben keine Angst vor einem guten Vater. Und wir haben einen Vater im Himmel, der gut ist. Und noch nicht mal muss er gut beschreiben. Manchmal sagt man ja, gut, das andere ist böse, ne? Er braucht keinen Teufel. Um sich darzustellen. Er ist gut. Durch und durch gut. Ich bin gut. Und wenn der Vater sagt, ich liebe dich, dann kannst du ihm glauben. Er wird dich nicht irgendwie in die Pfanne hauen. Er wird nicht deine Liebe, dein sich öffnen vor ihm, wird er nie ausnutzen. habe das Empfinden, dass so einige Menschen hier sind, die so über Jahre das Empfinden hatten, ey, ich wurde nur ausgenutzt. Ich wurde von meinem Arbeitgeber ausgenutzt, ich wurde von meinen Eltern ausgenutzt, ich wurde von Freunden ausgenutzt, ich wurde von Menschen, mit denen ich mich näher eingelassen habe, ausgenutzt. Ich wurde von Klassenkameraden ausgenutzt und dann haben sie mich fallen lassen. Das ist nicht das Bild Gottes. Gott möchte dich als Gegenüber haben. Es interessiert ihn, was du denkst. Er möchte dein Herz heilen. Und heute Morgen möchte ich so ein bisschen so die Herausforderung stellen. Wie wäre es, wenn wir hineinwachsen in Kindschaft? Das heißt, dass wir unsere Identität erneuern. Das heißt nicht, dass ich das jetzt neu sagen muss, ja, ich bekehre mich nochmal neu. Vielleicht ist es der Punkt, vielleicht hast du dich noch nie zu Jesus hingewendet und sagst, hey, diesen Vater, den möchte ich kennenlernen. Aber Erneuerung hat auch etwas mit unserem Denken zu tun. Das ist ja nicht so, dass wenn du dich zu Jesus bekehrst, dass automatisch alles weg ist. Das alte Leben ist vorbei, siehe, alles ist neu geworden. Die wörtliche Übersetzung aus 2. Korinther 5 heißt, siehe, Neues hat begonnen. Und es ist ein Prozess. Du bist gerecht vor Gott, du hast vollen Zugang zum Vater, jederzeit. Aber unsere Prägung, unser Denken, das braucht Erneuerung. Manche Sachen sind so wie so eine Endlosschleife beim Video. Und manchmal muss es so sein, dass das Gott so richtig kommt, so mit so einem großen Magneten und einfach mal dranhält und sagt so, diesen alten Gedankengang, den wollen wir wirklich jetzt, da erlöse ich dich davon. Den lösche ich einfach komplett. Und ich glaube, so manche Bilder von Gott, die wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben, da sollten wir aus weisem Geist heraustreten. Ich habe so ein paar Dinge festgemacht. Ich glaube, du kannst das jetzt ausschalten. In Römer 12, Vers 2 heißt es, erneuert eure Gedanken täglich. Und jagt nach dem, was gut, was wohl, was einen guten Ruf hat, was wohlgefallen ist bei Gott. Aber es ist ein lebendiger Prozess, Papa ähnlicher zu werden. Aber es ist nicht ein Stress und nicht ein Druck und nicht eine Leistung, sondern es geht über Intimität. Wisst ihr, Verliebte finden immer Zeit. Auch wenn keine Zeit wirklich da ist, sie werden sich Zeit nehmen. Und es ist genauso mit der Beziehung zu Gott. Wir können zwar sagen, ja, muss so früh aufstehen. Und stille Zeit ist nicht etwas, was du bei Gott abarbeiten musst. Ich glaube, dass das ein Herzenswunsch ist von Gott sowieso. Aber wenn du verliebt bist in Gott, dann ist es für dich auch ein Bedürfnis. Und dann ist stille Zeit nicht nur irgendwie am Morgen und abgehakt am Kalender oder in deinem Tagesablauf, sondern ist stille Zeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Dann bist du einfach mit Gott zusammen, dann bist du mit Gott im Gespräch. Und das ist spannend. Und Jesus hat uns den Vater gezeigt. Er war nie irgendwie gestresst. Selbst als er Tote auferwecken sollte und da kam was dazwischen, da waren halt 3-4 Tage zwischen, dann hat er den Toten trotzdem auferweckt. Er hat das getan, was er den Vater tun sieht. Ich kann von mir aus nichts tun, es sei denn, ich sehe es, was der Vater tut. Das ist in Johannes 5, Vers 17 oder 19. Und das Spannende finde ich auch bei Jesus, er hat den Zuspruch des Vaters bekommen. Und wisst ihr wann? Bevor er irgendein Wunder getan hat. Bevor irgendwie er in öffentlicher Aktion war. Bei seiner Taufe war es so, er ist hingegangen, der Heilige Geist kam auf ihn und dann kam diese Stimme, das ist mein lieber Sohn, dem habe ich wohlgefallen. Kannst du das überhaupt hören? Das ist meine liebe Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Ohne dass du irgendwas gemacht hast für Gott. Einfach weil du seine Tochter bist, weil du sein Sohn bist. Das ist die Ebene, wo Intimität, wo Beziehung, wo Nähe stattfindet. Und die stille Zeit ist eine Zeit, wo Gott mir meine Nähe, meine Liebe bestätigt. Wo ich meine Freundschaft wieder neu entwickeln kann. So wie Verliebte das tun. Ich brauche es zu sagen, ja, ich bin geliebt. Ich brauche das, dass meine Frau mir das sagt. Und meine Frau braucht das auch, dass ich ihr das sage. Und meine Identität wird dann sicher, wenn ich weiß, wo ich zu Hause bin. Wenn ich immer noch denke, ich muss alles alleine machen, dann wird dein Christsein ganz schön krampfig. Und dann wird dein Vertrauen in Gott auch irgendwo auf einer kleinen Stufe stehen bleiben. Aber wenn ich weiß, ich bin Kind und ich bin nicht Waisenkind und muss um alles kämpfen, wenn ich weiß, dass Gott sagt, du, ich liebe dich, ich darf sein. Und das ist ein kleiner Schritt. Ich bitte euch mal, dass ihr eine grüne Grenze aufbaut. Ich erkläre euch kurz, eine grüne Grenze ist eine Grenze. Wir sind ja jetzt gerade so in dem Flüchtlingsgeschehen. Da sind jetzt momentan die Grenzen wieder mehr bewacht, aus welchen Gründen auch immer. Aber stell dir mal vor, du bist Bergsteigen. Nee, geht mal ruhig vorn bis fast an die Füße ran. Ja? Okay. Ihr seid Bergsteigen hier in Österreich. Irgendwann bist du einen Berg an der einen Seite hochgeklettert, an der anderen Seite wieder runtergeklettert. Jetzt bist du auf einmal in der Schweiz. Es hat sich nichts geändert. Du warst den Berg hoch und warst den Berg runter. Aber da herrschen andere Gesetzmäßigkeiten. Und ich möchte es heute euch eine Gelegenheit geben, aus dem Reich von selber machen, aus Waisenschaft herauszutreten. Und das kann ich ganz einfach machen. Und zwar, wenn ich sage, okay, das ist Waisenschaft, das hier bin ich immer noch im selber machen. Aber Gott, ich möchte dir heute ein Zeichen geben, ich möchte heute damit aufhören. Dann kann ich sagen, okay, ich tritt rein in das Reich der Kindschaft. Ich tritt rein in das Reich Gottes, nicht mehr in mein Reich. Da ist nicht mehr ich mir meiner mich verantwortlich, alles zu kontrollieren, alles zu machen. Sondern ich tritt hinein, ich bin deine Tochter, ich bin dein Sohn. Ich möchte dir gehören. Und da werde ich nicht fragen, aus was du raustrittst. Aber ich glaube, dass der Geist Gottes eine ganze Menge heute Morgen an Gedanken gegeben hat. Hey, das ist eigentlich nicht das, der Standard, wie ich eigentlich mir Christsein vorgestellt habe. Ich möchte eine Entscheidung treffen. Und ich bitte jetzt, dass ihr die Musik einspielt. Das ist eine Soaking-CD aus Toronto. Aber mir geht es jetzt eigentlich darum, dass jeder, der für sich spürt, hey, Gott möchte eigentlich mein Vater sein. Er möchte für mich streiten. Ich möchte raustreten aus Einsamkeit, so wie Ute das auch so beschrieben hat. Dann kannst du das für dich entscheiden und tun. Und wir werden hier vorne stehen. Ich weiß, dass hier einige Beter da sind aus eurem Segnungsteam, Dieter und Ute. Ich würde euch auch bitten, dass ihr mit hineinkommen. Wir würden gerne kurz euch willkommen heißen, euch segnen, euch die Dinge zusprechen, wo wir empfinden, dass der Vater sagt, hey, willkommen zu Hause. Du sagst, alles gut, alles schick, kenne ich alles schon, bin da, ist auch okay. Aber ich glaube, einige Leute, für die ist es ein richtiger Kampf im Moment. Und Vater, ich bete, dass du kommst. Ich bete, dass du die Einladung aussprichst. Dass du jetzt die Herzen ziehst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns in Jesus, offenbart hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Und Vater, ich danke dir, dass du ja, den Geist Gottes ausgegossen hast, dass er uns zieht, immer mehr in deine Gegenwart, immer mehr in deinen Thron, immer mehr in Beziehung und Nähe. Ja, und im Namen Jesus spreche ich auch Freiheit und Schutz aus jetzt in diesem Raum. Ich glaube, das ist jetzt so ein Moment, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Wir werden kein großes Interview machen, woraus du raustrittst. Aber der Vater weiß es. Wir wollen dich einfach segnen und willkommen heißen.